Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier. Je ne sais pas.
Heute ist Mama gestorben. Vielleicht auch gestern. Ich weiß es nicht.
So lautet der berühmte Romananfang von Der Fremde des wohl bekanntesten französischen Schriftstellers und Philosophen.
Kalt, knapp und klar konfrontiert er uns direkt zu Beginn mit dem Tod. Setzt bewusst einen Kontrapunkt zu der verblümt poetischen Kunstsprache, die man lange Zeit in Frankreich schätzte.
Wer könnte das wohl gewesen sein? Hallo, bonjour! Herzlich willkommen in unserem deutsch-französischen Podcast. Wir sind Leonie und Jessica und sprechen in diesem Podcast über all die soziokulturellen, politischen und historischen Themen rund um die deutsch-französische Freundschaft.
Heute geht es um ein ganz besonderes deutsch-französisches Rencontre. Und zwar zwischen dem wohl berühmtesten Schriftsteller Frankreichs, Albert Camus, und der Berliner Künstlerin Katia Fouquet.
Albert Camus, der als Sohn von sogenannten Pieds-Noirs, das ist eine alte Bezeichnung für französische Siedler in Algerien, 1913 in der Kolonie Französisch-Algerien zur Welt kommt. Trotz seiner tiefen Verbundenheit zur Landschaft und der Menschen Algeriens scheint er als Teil der weißen Herrscherschicht stets ein Fremder unter Fremden zu sein.
Jedoch bescheren ihm die Früchte der repressiven Kolonialpolitik ebenso wenig ein erträgliches Leben wie den Arbeitern des französischen Mutterlandes. Und nur durch den besonderen Einsatz seiner Lehrer ist ihm eine höhere Bildung möglich.
Durch Erzählungen und Aufsätze wie »Der Mensch in der Revolte« und »Der Fall« läutet er die Fragen seiner Zeit aus, bewegt sich dabei zwischen Existenz und Essenz, zwischen Moral und Unmoral und zwischen Logik und Widerspruch, stets an der Grenze des Absurden.
Absurd und skurril ist auch seine eher unbekanntere Novelle »Jonas ou l'artiste au travail« – »Jonas oder der Künstler bei der Arbeit«. 1957, in dem Jahr, in dem Camus den Literaturnobelpreis bekam, erschien dieser Text über den Aufstieg und Untergang eines leidenschaftlichen Künstlers. Ein kurzer Einblick in das Leben des Protagonisten.
Jonas' Eltern trennen sich, seine Mutter ist karitativ tätig und ständig unterwegs. Sein Vater, Verleger, ist unzufrieden mit der Abwesenheit seiner Frau. Aus schlechtem Gewissen verwöhnen ihn die Eltern und Jonas tritt schließlich in den Verlag seines Vaters ein. Ohne jegliche Pläne oder Ambitionen.
Dort quält ihn die Langeweile und er lungert nur so im Büro herum, bis er eines Tages seine Leidenschaft entdeckt, die Malerei. Es ist das Einzige, was er will, was ihn antreibt und lebendig macht. Und wenn man für etwas brennt, hat man meistens auch Erfolg. So auch Jonas, leider könnte man sagen, denn mit seinem Erfolg gehen falsche Freunde, Kritiker und Schnorrer einher, die die Wohnung okkupieren. Nicht nur ihm rauben sie Kraft und Zeit. Seine Frau Luise unterstützt ihn zwischen Kindern, Haushalt und finanziellen Sorgen bis zur Erschöpfung.
Jonas flieht in die Isolation, verkriecht sich in den hintersten Winkel der Wohnung, verliert dabei nicht nur seine Familie, sondern auch sich selbst, bis er schließlich nicht mehr weiß, wer er ist. Jonas oder der Künstler bei der Arbeit?
Camus erzählt in seiner einfachen, geradlinigen Sprache von einem Leben als Künstler voller Versuchungen und Entbehrungen, über Leidenschaften, Illusionen und Risiken. Knapp 56 Jahre später inspiriert diese Geschichte eine weitere Künstlerin, die sich zur Aufgabe macht, Jonas Schicksal ein weiteres Mal auf Papier zu bringen. Aber dieses Mal mit ganz viel Farbe.
Die Berliner Zeichnerin Katia Fouquet gibt Jonas ein Gesicht und kreiert eine Graphic Novel, hierzulande auch bekannt als Comic. Zunächst bebildert sie die Geschichte kindlich naiv. Klare Konturen und kräftige Rot-, Blau- und Gelbtöne unterstreichen Jonas' anfängliche Lebensfreude und seinen künstlerischen Elan.
Mit voranschreitender Erzählung und Jonas' zunehmender Depression lösen diffuse, erdige Farben und verschwimmende Formen die anfänglich anmutenden und farbstarken Grafiken ab. Jonas' immer kleiner werdende Welt spiegelt sich in Fouquets zunehmender grafischer Monochromie wider. Die Berliner Zeitung schreibt:
Katia Fouquet ist eine ganz hervorragende Übertragung gelungen. Farbenfroh und formenreich führt sie uns Camus' Geschichte vor. Dieser Comic ist unbedingt lesenswert und sehenswert und nimmt Camus nichts von seinem Ernst.
Wir haben heute das Glück, einmal hinter die Kulissen dieses erfolgreichen Comics zu schauen, mehr über die Entstehungsgeschichte und Intentionen der Künstlerin zu erfahren. Und zwar von Katia Fouquet höchstpersönlich.
Ja, Katja, schön, dass du heute bei uns bist. Wir freuen uns sehr, mit dir sprechen zu können. Wie geht's dir denn heute?
Ach ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, mit euch zu sprechen. Mir geht es eigentlich ganz gut. Ich bin ein bisschen hier in mein Atelier geeilt, weil ich heute Morgen noch ein paar Dinge erledigen musste. Und in Berlin scheint endlich die Sonne seit einer Woche ungefähr und nach einem düsteren, langen, sehr, sehr kalten Winter. Und das ist immer eine
Sehr
gute
schön.
Grundlage, um durchs Leben zu gehen, genau.
Also erstmal, wir haben dich durch eine Ausstellung kennengelernt, weil es gab eine Ausstellung in Aix-en-Provence bei dem Centre Franco-Allemand. Ich habe mich gefragt, wie du auf das Buch gekommen bist, weil ich als Franzis hatte ich noch nie über das Buch vom Buch gehört, wie du auf diese Idee gekommen bist, die Erzählung aus einem Comics als Comics zu interpretieren, zu adaptieren, ja.
Das ist eigentlich war relativ einfach. Also der Verlag tatsächlich, in dem das Buch in Deutschland erschienen ist, die Büchergilde Gutenberg, die hat tatsächlich mich angesprochen und mich gefragt, ob ich den Text von Camus, Jonas oder der Künstler bei der Arbeit, das ist eine Kurzerzählung von Albert Camus, ob ich die als Graphic Novel adaptieren wollen würde für den Verlag. Und genau, und der Verlag hat sich gerade in Deutschland, ist ja die Sache mit Comics und Graphic Novels, ich sag mal, relativ neu. Oder in den letzten vielleicht 12 Jahren tut sich da viel, aber in Deutschland ist das Medium Comic und Graphic
Nicht so
Novel
entwickelt, ja.
eigentlich eine ganz kleine Nische nur und ein ganz anderer Markt als in Frankreich. Also langsam, oder es hat sich schon viel getan, aber es eben noch nicht vergleichbar. Genau, und ich hatte mich natürlich erstmal total gefreut und habe die Geschichte gelesen und konnte damit total viel anfangen und fand die ganz toll. Und ich glaube, das ist für mich immer wichtig, dass wenn ich Texte bekomme, auch von außen, dass ich das Gefühl habe, ich kann aber mir die so aneignen oder ich kann die zu meinem eigenen machen und dazu auch was sagen.
Jetzt ist das ja eine Geschichte, eine Erzählung aus dem Jahre 1957. Du hast, dein Graphic Novel kam, meine ich, 2013 raus. Mit welchen Mitteln oder wie hast du es quasi geschafft, diese Geschichte so in das Hier und Jetzt zu bringen, auch mit deinen Farben, mit deinen Bildern? Was wolltest du noch hinzufügen? Wie wolltest du es quasi ins Hier und Jetzt bringen?
Genau, ich glaube, das ist sozusagen ein bisschen die Haltung, die man entwickelt als Zeichnerin, wie man eben Adaptionen auch erzählen will. Und ich habe da so den Blick drauf, vielleicht, wie man es vergleichen kann mit Theaterproduktionen oder so, wo man eben Literatur oder Stoffe, aber eben versucht, zeitgemäß, also in der Jetztzeit relevant zu erzählen oder auch vielleicht ein bisschen zeitlos zu erzählen. Und auch, was glaube ich, die große Chance ist, wenn man eben sozusagen ein Buch in einer Form nacherzählt, dass man es eben nicht nur nacherzählt und illustriert, was man findet, sondern auch vielleicht Teile aufspürt, die man ein bisschen herausheben will oder anders zeigen will. Das war zum Beispiel die Figur der Frau von Jonas. Also ganz kurz, um vielleicht mal die Grundhandlung des Buches zu umreißen. Also Jonas oder der Künstler bei der Arbeit. Das Buch verfolgt quasi die Biografie von Jonas, der Sohn eines Verlegers ist und dann zum Künstler wird und quasi eigentlich universell so alle Problematiken, die man so als Künstler mit einer Künstlerexistenz hat, thematisiert. Also wie verdient man den Lebensunterhalt? Wie funktioniert der Kunstmarkt? Wer hat Interessen an einem, wenn man plötzlich berühmt ist? Und genau, und Luise zum Beispiel, die Frau, arbeitet eben die ganze Zeit so im Hintergrund und organisiert eigentlich für ihn alles, was ja jetzt auch zum Glück ein Thema ist, dass eben so diese Care-Arbeit ganz wichtiger Bestandteil ist oder auch das Management. Also viele Männer werden ja so gemanagt von ihren Frauen, nur dass es keiner bemerkt. Genau, und das habe ich zum Beispiel, diesen Aspekt habe ich dann zum Beispiel eben ein bisschen vordergründiger dargestellt, als er vielleicht im Text so zu finden ist.
Ja, das ist mir nämlich auch aufgefallen. Es gibt ja eine große Seite, die heißt dann, oder eine Doppelseite, Luise und der Haushalt. Das heißt, du hast das wirklich extra so ein bisschen auch provokativ vielleicht in den Vordergrund gestellt, diese Care-Arbeit, die normalerweise nicht gesehen wird.
Genau, ich glaube, was halt wichtig ist, also erstmals für mich als Künstlerin und auch als Frau, dieses Thema der Frauengleichstellung zu gucken, wie sieht eigentlich so ein Alltag aus und wie wird das sozusagen erzählt in unserer Gesellschaft. Also, weil eigentlich ist ja fast alles Storytelling. Also, egal, wie wir Geschichte erzählen, wie wir was interpretieren, welchen Blick wir auf was haben. Und da ist mir es natürlich total wichtig, dass ich in meinen Büchern versuche, Frauen zu erzählen, die irgendwie eine gewisse Souveränität und auch Stärke haben und aber auch Dinge eben sichtbar mache, die vielleicht mal so eben hinten wegfallen. Und genau, also eigentlich ist, glaube ich, ein bisschen mein Interesse da, so ein anderes Frauenbild ein bisschen zu stärken. Genau, also deswegen habe ich sie auch in einer Zeichnung, ist sie eben, hackt sie da Baumstämme und in einer anderen Zeichnung repariert sie Kfz-mäßig das Auto, also liegt sie unterm Auto und also sie ist mega kompetent, aber ist eben die Frau, die in dem Sinne auch nicht mit einem Beruf auftaucht und ist auch sehr liebevoll. Genau. Und gleichzeitig ist natürlich auch der Jonas, so habe ich das auch versucht, in dem Buch zu erzählen, so eine universelle Figur. Also ich habe mich schon auch mit dem Jonas identifiziert. Also insofern ging es mir jetzt auch nicht drum, da so eine Überinterpretation von Geschlechterkampf. Das wird eher so, ist eben eher so, findet so beiläufig oder so selbstverständlich im Buch statt, dass diese Rollen so erzählt werden. Aber es ist jetzt nicht, wird nicht zum Kampfthema oder so.
Ja,
Genau.
das finde ich sehr gut umgesetzt, das eben so ein bisschen subtiler einzuflößen, sage ich mal. Du sprachst gerade von Identifikation mit Jonas. Also bevor die Erzählung beginnt, sitzt Jonas verzweifelt vor einem leeren Blatt. Ich denke, viele Künstlerinnen und Künstler kennen das, die Qual des Anfangs. Kennst du das auch?
Extrem, ja. Nee, total. Also, ja, ich habe jetzt gerade wieder, oder kann ich jetzt sagen, ich habe ja jetzt gerade das Festivalplakat für das diesjährige Festival Rencontre Neuvième Art gezeichnet. Und da war das wieder so, dass ich hier auf dem weißen Platz saß. Und natürlich bringt man ja so seine Themen und das ist natürlich auch ein sehr offener Auftrag zu sagen, mach uns ein Festivalplakat. Also das Thema Comic, der BD. Und gleichzeitig weiß ich natürlich, dass ich da so meine Nische der Themen, die ich sonst so für mich in meinem Atelier mache, ein bisschen auch verlassen muss, weil es ja so in der Öffentlichkeit ist und alle Generationen ansprechen sollte. Ja, und es sollte irgendwie ein bisschen Freude machen. Und dann muss man natürlich immer so Ideen finden. Genau, da ist der Anfang auf jeden Fall oft quälend oder manchmal ist es auch so, jetzt denkt man, oh, jetzt habe ich die Idee, super. Und 2 Stunden später denkt man, was ist das denn für ein Quatsch? Und dann, genau, und manchmal ist es so, dass es total gut funktioniert, aber es ist schon auf jeden Fall ein Thema, dieses weiße Blatt, was befüllt werden muss. Und es ist eigentlich auch ganz spannend zu sehen, weil man hat ja oft als Zeichnerin so eine Idee im Kopf oder wie so ein Bild im Kopf, was man eigentlich machen will. Und man denkt, es ist total greifbar. Wenn ich jetzt den Stift nehme, dann kann ich so diese, was ich so vor meinem inneren Auge habe, einfach jetzt so abzeichnen. Und dann merkt man aber, es funktioniert nicht. Oder beim Zeichnen bekommt man noch mal neue Ideen. Und
Wie gehst du damit um? Hast du da mit der Zeit Techniken entwickelt? Gibt es irgendwie so Kreativitätsanstöße für dich? Hättest du Tipps an andere kreativ Schaffende? Ich meine, beim Schreiben ist es ja genauso. Da hat man auch ein leeres weißes
Genau.
Blatt. Und ich weiß nicht, mir hilft es persönlich immer einfach mal anzufangen, damit man mal was hat,
Genau.
was man auch formen kann, ne? Wie ist es bei dir?
Genau, ich glaube, das ist eine total gute Herangehensweise. Also, dass man einfach anfängt, also und dann beim Machen ja auch sozusagen sich ein Stück weit nähert und dann wieder Ideen bekommt oder so und dann damit weiterarbeiten kann. Ja, ich glaube, das Erste, was man ist, dass man sich echt locker macht so vorher und irgendwie nicht so unter so einem komischen, selber sich so einen komischen, vorher mit so einer Art Krampf, ich muss jetzt das eine Ding da hinwerfen auf das eine leere Blatt, sondern dass man es wirklich auch eher als Prozess versteht und denkt, wenn es jetzt, dass man sich selbst sagt, so dann verwirfst du halt das und dann machst du einfach weiter und dann guckst du und dann entsteht schon was. Und da ist es dann, genau, entstehen immer erstmal die ersten Skizzen. Ich habe immer auf meinem Zeichentisch, habe ich ein großes, ein Riesenblatt weißes Papier und dann habe ich das eigentliche Blatt oben drauf und dann entstehen eigentlich auf diesem Tischblatt ganz, ganz viele nebenkleine Skizzen, die ich dann teilweise denke, ach, die sind gut, die platziere ich jetzt in dem richtigen. Und dann, also ich mache viel mit der Hand, weil ich gemerkt habe, dass diese Endlosoptionen am Computer mich immer mal wieder rausbringen. Dazu muss ich sagen, ich habe ADHS und da sind zu viele Optionen schwierig manchmal.
Ja, ich hatte auch eine Frage, weil wir haben auch in Comics gesehen, dass Jonas am Anfang bei ihm geht alles gut mit der Kunst und dann langsam kann er keine Kunst machen, weil wegen der gesellschaftlichen Druck und die Tatsache, dass er immer bekannter wird. Glaubst du, dass es möglich ist, unter Druck kreativ zu bleiben und ob Druck Kreativität verhindern oder fördern kann?
Ich glaube, die Antwort ist irgendwie aus meiner Sicht, also aus meiner
Ja.
Erfahrung, beides. So, also mir hilft Druck schon, einfach auch Dinge fertigzustellen. Also so dieser zeitliche Druck, der gesellschaftliche oder Erwartungsdruck, der macht mir mittlerweile nicht mehr ganz so zu schaffen, weil ich glaube ich, aber das ist auch, glaube ich, das war, glaube ich, eben als ich so jung war wie ihr, war das ein größeres Thema. Und das finde ich ganz schön am Älterwerden, muss ich sagen, dass man doch mehr Vertrauen, oder ich jedenfalls mehr Vertrauen so in meine Arbeit auch habe, aber weiß, ich stehe zu dem, was ich mache, ich weiß, ich kann Dinge gut machen, ich habe Spaß daran, also und ich mir aber auch so mittlerweile so Dinge erarbeitet habe, wie eben zum Beispiel zu sagen, ich mache dann ganz viel nur noch mit der Hand und nicht mit dem Computer. Also so Wege, die man eigentlich so von außen gesagt bekommen hat, so macht man es am besten, herauszufinden, wie aber funktioniert das für mich auch am besten und sich dann so ein bisschen einen Fahrplan zu machen und sich davon auch ein bisschen zu befreien. Und ja, ich glaube, dass das wirklich das Schöne am Altwerden glaube ich, dass man so ein bisschen frei wird oder mehr bei sich bleibt. Also so empfinde ich das jedenfalls.
Dass man einfach zu sich und seiner Arbeit steht.
Genau, dass man, glaube ich, aus diesem, also was immer so eine Falle ist, ist immer dieses bedienen wollen, also den anderen, also zu sehr darüber nachzudenken, was will der andere jetzt eigentlich von mir, also der Auftraggeber zum Beispiel, ja, also was erwartet der? Und das ist so ein bisschen eine Falle, weil man dann eben innerlich plötzlich so verkrampft und plötzlich beim Zeichnen diese Kopf-Hand-Verbindung irgendwie versucht, Dinge zu machen, die man eigentlich, die gar nicht zu einem passen oder so. Und ich glaube, sich da so treu zu bleiben und aber auch nicht verrückt machen zu lassen, das ist dann schon eine Herausforderung und das ist natürlich auch, es gelingt auch unterschiedlich, also dass man da locker bleibt, sage ich mal. Also bei mir ist es ganz oft so, bei solchen Dingen, ich fange an, ich scheitere total, bin total verzweifelt, wach wieder auf, fange wieder an und dann gelingt es. Also ich glaube, man, und das ist halt auch was, was ich, glaube ich, so gelernt habe, dieses nie, also nicht aufgeben. Also das, ich will das jetzt aber überwinden und ich kann das auch und ich muss aber jetzt einfach dranbleiben. Und oft war es so, dass dann, dass ich dann zum Beispiel am Anfang dachte, ja, super Idee, das mache ich jetzt. Dann fange ich an, bin immer noch überzeugt davon. Irgendwann merke ich, was hast du denn jetzt für einen Quatsch da gemacht? Das ist ja total bescheuert. Dann ist erstmal großes Unglück. Um Gottes Willen, und ich muss jetzt schon abgeben. Und jetzt habe ich völlig in die falsche Richtung. Also zum Beispiel eben zu sehr bedient, also zu sehr irgendwie mein Stil verlassen oder weil ich dachte, der andere will das und das. Und dann ist es bei mir oft so, also dass ich dann so eine Krise habe und dann, also so eine gestalterische Krise und dann wird aber oft aus der Krise irgendwie was Gutes, weil man dann, also ich glaube, das ist auch so dieses, dann verwerfe ich, also auch wieder sozusagen, dann lasse ich diese Idee jetzt, tschüss, auch wenn ich da jetzt 3 Tage lang dran gearbeitet habe und fange wieder was Neues an. So.
Das heißt auch so
Und
diese Dinge loslassen, Dinge verwerfen können, neu anfangen und dieses Scheitern akzeptieren, irgendwie zum Ergebnis zu
also
kommen.
ich glaube, das ist zum Beispiel was mir total viel Spaß macht in meinen freien Arbeiten, weil ich das da so richtig begrüßen kann, so Fehler. Also dann fange ich eben Zeichnung an, dann gefällt mir irgendwie das Gesicht zum Beispiel überhaupt nicht, dann übermale ich das komplett, dann und dann entstehen manchmal aus so ja, aus so Fehler oder so, oder Dinge, die man nicht gut findet dass irgendwas nicht stimmt. Und dann zerstört man das fast eigentlich und denkt so, jetzt ist, und dann guckt man nochmal drauf und denkt man, wow, das sieht jetzt, also wenn ich jetzt da so und so weitermache und dann, und was ich daran ganz schön finde, ist jetzt an diesen freien Arbeiten auch, dass man so diesen Weg irgendwie auch sieht von dem, also das Bild trägt das ja dann auch so ein bisschen in sich, dieses,
Ja, das
und
Prozess. Ja.
genau, und eigentlich ist, glaube ich, der Prozess, und ich glaube, das ist auch das, was mich so sehr interessiert, ist eigentlich so eine Art, eben forschend zu sein, also Experimente zu, also auch zu sagen, ich guck mal, was passiert, wenn ich das und das. Und es war zum Beispiel jetzt, um nochmal zu dem Buch zurückzukommen, zu dem Jonas oder der Künstler bei der Arbeit, da war das zum Beispiel eben, was den Druck angeht, so, da hatte ich wirklich ganz, ganz wenig Zeit, das ganze Buch fertigzustellen. Und da hatte ich selbst auch gerade ein kleines halbjähriges Kind und war so zwischen, genau, erste Mal ein Riesenauftrag und war dann oft bis nachts im Atelier, habe mein Kind vermisst und der wurde sehr umsorgt von meinem Mann. Also aber nee, genau, und da hatte ich mir zum Beispiel gesagt, da fing es eigentlich an, dass ich gesagt habe, okay, ich mache nicht 10.000 Varianten, sondern da habe ich gesagt, okay, jeden Tag eine Doppelseite ohne Retusche. Ich musste jetzt so aufs Blatt zeichnen und darf da quasi ganz wenig dran verändern. Also es muss gelingen. Und manchmal ist es so, wenn man mit dieser Haltung auch an die Zeichnung geht, dann nimmt man sie irgendwie beim Zeichnen, dann hat man schon so eine ganz andere Körperspannung oder irgendwie einen ganz anderen Fokus. So, jetzt nehme ich das ernst, jetzt mache ich das auf das Blatt, jetzt gelingt mir das und auch jetzt lasse ich auch Dinge zu, die so nicht so ganz geplant sind.
Würdest du sagen,
Und
dass,
ja.
würdest du sagen, dass sich deine damalige Lebenssituation, die hast du ja sicherlich auch so ein bisschen mit einfließen lassen, würdest du sagen, dass es damals waren es andere Einflüsse, als sie es heute gewesen wären?
Also ich glaube schon, dass ich heute, ich glaube immer noch, also wie ich die Geschichte erzählt habe, würde ich, glaube ich, ganz, ganz ähnlich so zeichnen. Also wie ich die Figuren erzähle, welche Szenerien ich wähle. Ich würde stilistisch wahrscheinlich anders arbeiten, weil ich auch einfach eben immer interessiert bin, mir andere formelle Fragestellungen so sich ergeben, aber also im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass so mein Blick auf Gesellschaft und auf wie ich mit Literatur umgehe schon ähnlich geblieben ist. Aber ich glaube schon, dass man nicht das Gleiche machen würde.
Ich würde kurz zurück zum Thema treu und bei sich bleiben, zum Thema zurückkommen, weil du meintest, die Themen, die du im Atelier hast, sind anders als was du für das Plakat für das Festival vorgeschlagen hast. Du meintest, dass das Plakat, die Themen, mit denen du arbeitest, für das Plakat nicht passen.
Doch, nee, nee, so,
Ja?
ja, es ist gut, dass
Nee.
du nochmal nachfragst. Nee, so meinte ich es nicht, aber es ist so, also das ist ja auch das Spannende, das macht ja auch Spaß, wenn man von außen mal, also wenn man nicht nur in seinen Themen, ja, und
Ja.
jetzt war es zum Beispiel so hier, als ich hier angefangen habe mit dem Plakat, das war super dunkel hier, es war super kalt, es war irgendwie diese Winter trostlos und dann die Welt, die in Flammen steht, schwang die ganze Zeit so mit, ja, und meine eigene künstlerische Arbeit ist ein bisschen dunkler, sag ich mal, als das Plakat, aber es ist eigentlich gar nicht unbedingt mein Blick in die Welt und ich mag das auch unglaublich, fröhliche Sachen, lustige Sachen, abenteuerliche Sachen zu machen, weil ich glaube, man braucht so einen Input auch an schönen Sachen, an lustigen Sachen, an humorvollen Sachen. Man kann sich nicht immer nur mit so schweren, dunklen Sachen umgeben, deswegen brauchte ich da auch manchmal so einen Schubser, der sagt, komm, Katja, jetzt mach mal. Und ich mag das total gerne, auch einfach so ein bisschen lustige, abenteuerliche Szenarien zu schaffen. Und da habe ich ja eher so ein bisschen Science-Fiction-artige UFOs und Aliens gezeichnet, die da irgendwie quasi auf dem Comic-Festival landen. Und fand, das konnte das dann für mich auch wieder ganz gut verknüpfen. Jetzt in den USA heißen ja zum Beispiel die Migranten Aliens auch, die da irgendwie überall, also dass man sagt, was ich immer versuche, ist ein bisschen diese Vielfältigkeit, diese Andersartigkeit, diese verrückte Figuren eben zum Thema zu machen. Also dass man eben in völliger Andersartigkeit trotzdem gut zusammenkommen kann.
Wie hast du so über die
Zeit deinen eigenen Stil gefunden. Also ich meine, du sprachst ja übers Älterwerden und dass es da einen großen Vorteil gibt, dass man irgendwie, dass es leichter ist, zu sich selbst zu stehen. Aber ich denke, um dorthin zu kommen, muss man vielleicht auch so wie im Leben, wie man sich im Leben selbst finden muss, muss man vielleicht auch in der Kunst so seinen eigenen Stil finden. Wie hast du da so deinen Weg gemacht?
Ich glaube, was ich, also was ich jetzt so auch so, wenn man so ein gewisses Alter erreicht hat, mal so zurückblicken kann, ganz interessant finde, ist, dass ich, glaube ich, so inhaltlich, was ich erzählen will, immer ziemlich an meinem Thema geblieben bin. Ja, eigentlich eben Frauenbilder zu erzählen, gesellschaftliche Missstände vielleicht aufzuzeigen, sich mit Dingen zu erzählen, aber auch ja, sich für vielleicht Absonderlichkeiten zu interessieren. Das interessiert mich eigentlich schon immer und also habe ich schon gemerkt, schon alleine von meiner Mappe, die ich an der Kunsthochschule damals abgegeben habe, zieht sich das so wie ein roter Faden durch. Also ich bin nicht ganz so ein großer Fan von Stil im Sinne von, also im Design also man braucht es natürlich, aber ich glaube, das Wichtigste ist eher so eine Haltung zur Welt. Und ich glaube, mit dieser Haltung, die kann man dann auch umdenken in so eine Art Stil. Also zum Beispiel Verfremdung oder, also meine Farben sind eben, bedienen mich oft nicht so einen realistischen Raum, sondern sind eben eher abstrakter, also eher wie die Expressionisten gearbeitet haben. Und ich glaube, das geht auch darum, so eine Zeitlosigkeit, also nicht zum Beispiel in dem Buch jetzt nicht Paris der 50er Jahre zu erzählen, sondern so einen offenen Raum, also eigentlich so einen Nichtraum, das kann überall und nirgends sein.
Und ich habe mich auch eine Frage gestellt und ich freue mich, dass jetzt eine Person zu fragen, die Kunst macht. Das ist, glaubst du, dass man mit der Kunst immer was erzählen soll oder dass die Kunst immer was, ich habe das Wort auf Deutsch leider nicht, denunzieren,
Ach
denn
so, ja,
dass die
ich
Kunst
weiß,
immer
ich
was erzählen soll?
versteh's.
Ja,
Ja,
ja.
ich empfinde es für mich sehr stark so. Ich verfluche es auch manchmal, dass ich das immer so als Bedürfnis in mir spüre. Ich glaube, das unterscheidet vielleicht Kunst von Design auch so ein bisschen. Also nicht, dass Design nicht auch das Gleiche machen kann. Also kann auf jeden Fall genau das Gleiche machen, sollte das aus meiner Sicht schon. Aber ich glaube schon, dass es so ein Auftrag ist, schon immer so eine Art Sinnhaftigkeit zu finden oder warum man was macht oder was man erzählen will. Also, dass es nicht nur um das schöne Bild geht oder so. Für mich muss es schon immer so einen Grund geben. Ja, mir ist es schon, glaube ich, das ist schon mein Antrieb.
Das heißt, es ist dir stets wichtig, Menschen, dass du merkst, dass du Menschen erreichst und inspirierst. Also ist das wirklich so ein bisschen dein Lebenselixier, Menschen zu inspirieren? Oder sagst du dir, wenn es mal ein misslungenes Projekt gab, was jetzt irgendwie nicht so Andrang gefunden hat, sagst du dir, okay, das macht nichts, da mache ich jetzt weiter?
Ich habe das Bedürfnis, aber ich denke eben gar nicht so extrem in Zielgruppen, also weil ich bewege mich natürlich schon in so einer Nische mit meiner Arbeit, also wenn man es jetzt so für andere Bereiche guckt. Und ich habe eben immer gemerkt, dass ich für diesen großen Mainstream-Illustrationsmarkt, da habe ich irgendwie gestruggelt. Da kam ich nicht so, also dieses nur bedienen und egal welches Thema, ob ich jetzt für ein Magazin über, weiß nicht, Personalmanagement irgendwas zeichnen musste. Es fällt mir schwer. Ich finde, ich will es auch gar nicht diskreditieren. Also es gibt Zeichner, die können es toll und da kommt auch was Gutes dabei raus. Aber für mich funktioniert, ich brauche irgendwie, glaube ich, wie so eine Art Mehrwert als nur die Zeichnung. Und ich glaube, das ist schon der Mensch, der mich interessiert letztendlich, glaube ich. Der Mensch in der Gesellschaft so.
Ja, das lässt mich noch mal an eine andere Frage denken, weil so im Hinblick auf diesen Konflikt, den Jonas ja auch hat, er befindet sich ja so in diesem Konflikt zwischen Wollen und Müssen. Er liebt seine Kunst, wie auch du, muss aber gleichzeitig sich und seine Familie ernähren. Ich kann mir vorstellen, dass man sich als Künstlerin immer in diesem Spagat zwischen kreativem Schaffen und der Notwendigkeit, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, befindet. Wie gestaltet sich das bei dir? War das auch ein ausschlaggebender Punkt, dass du dich mit Jonas identifizieren kannst?
Total, also da sind eigentlich so, bei Jonas, der deckt eigentlich total viele Lebensbereiche ab. Und wenn man so Statistiken liest, wie Künstler leben oder was, also wie viel Prozent der Künstler sehr gut von ihrer künstlerischen Arbeit alleine leben können. Das ist, glaube ich, 1 oder 2% der Künstler, die quasi, also es ist krass. Also das ist ein Thema, was mich komplett begleitet und von meiner gesamten beruflichen Tätigkeit. So, und dann habe ich irgendwie, seit ich studiert habe, im Studium habe ich für Filme auch gearbeitet als Szenenbildnerin und bin immer so ein bisschen mit der Szene verknüpft geblieben und habe dann für mich gemerkt, also arbeite öfter mal als Location Scout auch und suche Drehorte für Filme. Und das ist so ein, und irgendwie habe ich das eine Zeit lang immer so aus der Not heraus und irgendwann habe ich gemerkt, ey, das macht mir eigentlich wahnsinnig viel Spaß auch und da verdiene ich dann relativ gut. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das ist doch eigentlich super. Dann ist es eben so, dass ich dann manchmal 2 Monate lang oder 1 Monat lang für einen großen Film dann die ganze Zeit mit dem Auto durch die Gegend fahre und irgendwelche Orte angucke. Und gleichzeitig ist es aber auch, glaube ich, was dann auch in Erfahrungen, wo ich das sammel, die dann auch in meine künstlerische Arbeit einfließen. Aber es gibt eben andere Zeichner, die leben total gut von Auftragsarbeiten auch. Also das ist, glaube ich, auch sowas, wo ich so versuche, mich eben zu gucken, was sind meine Stärken, was will ich eigentlich, und nicht immer nur so zu denken, was muss ich eigentlich bedienen oder was gibt mein Studium vor, wie wäre jetzt der eigentliche Weg. Und ich glaube, sich da zu öffnen, ist auch so ein Prozess, zu sagen, man kann eben auch andere Dinge machen. Gleichzeitig, genau, ist es natürlich trotzdem irgendwie anstrengend, jeden Monat wieder zu sagen, wie finanziere ich diesen Monat, wie finanziere ich, also ich kann sagen, ich hätte es finanziell sehr viel einfacher haben können.
Das heißt, du nimmst diese stetige finanzielle Unsicherheit, nimmst du in Kauf, um so deinem Herzen so ein bisschen zu folgen.
Ja, und es ist natürlich auch ein Stück weit, wenn man dann sein ganzes Berufsleben so lebt, dann hat man natürlich auch, kommt zu einem auch ein Stück weit normal vor, sage ich mal. Also
Ja.
das wäre jetzt wahrscheinlich, wenn jemand sein Leben lang fest angestellt ist, ne, und weiß, er hat am Ende des Monats, kann genau kalkulieren, ich habe jeden Monat dieses Gehalt, habe meine Urlaubstage, habe meine Krankenkasse bezahlt, habe meine Dinge, dann ist es für so jemand wahrscheinlich total erschreckend, plötzlich in meinem Leben zu landen.
So viel
Und für mich
Unsicherheit, ne?
ist es vielleicht total beängstigend zu denken, ich muss jeden Morgen zu einer vorgegebenen Uhrzeit da auftauchen.
Der Titel des Buches, der Erzählung, die du bebildert hast, ist Jonas oder der Künstler bei der Arbeit. Siehst du dich so in deinem Leben, in deinem alltäglichen Leben, eher als Katja Fouquet oder als die Künstlerin bei der Arbeit?
Ich glaube, Künstlerin bei der Arbeit ist auch Katja Fouquet. Also, weil ich glaube, ich trage auch viele Dinge, die mir in der Arbeit wichtig sind, die versuche ich schon auch im echten Leben so irgendwie umzusetzen.
Was zum Beispiel konkret, was hast du während deinem künstlerischen Leben gelernt, was du im normalen Leben anwendest?
Ja, ich glaube, so ein bisschen die Klappe aufzumachen, wenn Dinge nicht gut sind oder nicht stimmen oder also so ein bisschen auch in Widerstand oder Widerspruch zu gehen zu Umständen, gesellschaftlichen Umständen und die in Frage zu stellen oder sich für Themen zu engagieren. Also ich würde gerne viel mehr, also ich finde, ich bin da noch sehr ungenügend, aber ja, ich glaube, weiß nicht, selbst wenn man am Elternabend ist und dann einfach mal zu Themen den Mund aufzumachen und irgendwie zu sagen, so ist es nicht okay oder wir müssen es anders machen oder guck mal dahin oder so. Und vielleicht auch so ein bisschen manchmal sich nicht vor Unbequemlichkeit zu scheuen, also sich nicht zu sehr in so eine Anpassung zu begeben. Und das ist, glaube ich, so mein Anspruch.
Das heißt, du würdest sagen, jedem von uns würde so ein bisschen Kunst, so ein bisschen Kreativität, ein bisschen Farbe im Leben helfen, um auch andere vielleicht mehr zu sehen, um sich mehr einzusetzen. Würdest du sagen, es ist
Ja, ich glaube, ja, also das hoffe ich natürlich. Also ich finde schon, dass Kunst so anregt, natürlich über Dinge nachzudenken, auch über Dinge anders vielleicht nachzudenken oder andere Blickwinkel einzunehmen. Ich glaube, was ich mir so wünsche als Gesellschaft oder auch, was ich aber auch teilweise ganz toll finde an der jungen Generation oder an vielen Protagonistinnen der jungen Generation, muss ich sagen, ist eben da auch dahin zu gucken, wo was nicht gut ist oder wo was wehtut und das aber eben auch zu benennen und auch also nicht so viel Angst zu haben vor vermeintlichen Einschränkungen, die man vielleicht dann dadurch hat. Also ich glaube, so mutig zu sein und Themen zu benennen, die irgendwie die Gesellschaft, der Gesellschaft gut tun. Ich glaube, in dem Sinne ist auch die Luise, wenn wir jetzt wieder auf die Frau kommen, auch so eine Protagonistin, die das vielleicht auch ausdrückt, also sich auch um Menschen zu kümmern, also dieses schon zu beschrieben weibliche, dieser Care-Arbeit oder so, auch im Positiven zu beschreiben. Also eben, es ist schön, wenn wir füreinander Fürsorge tragen oder so. Und
Ja, jetzt muss es
aber
nur
das
gestehen, dass wir alle es tun, unabhängig vom Geschlecht, ne?
genau. Und ja, ich weiß nicht, jetzt ist ja wieder der Internationale Frauentag. Für Montag ist, glaube ich, globaler Frauenstreik auf zum globalen. Und da werde ich auf jeden Fall auch mitmachen. Und werde hier so ein paar Demoschilder noch basteln. Ja, aber wir müssen diese komischen Männer, die da irgendwie schlimme Sachen in der Welt machen, vom Sockel stürzen und endlich den Platz einnehmen, der uns zusteht.
Danke für dieses schöne Schlusswort.
Ja, ich danke euch.